Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir sind heute wieder zu zweit. Birgit ist auch mit da. Hallo Birgit.
Hallo Christoph.
Du hast dich für uns mit dem Thema Krypto-Universum auseinandergesetzt. Das ist quasi der erste kleine C, den die Finanzküche in die Kryptowelt steckt. Dementsprechend sind wir aktuell oder beschäftigen wir uns eher heute mit einer größeren Frage, nämlich mit der stillen Revolution, wie Stablecoins und die DeFi, das dezentrale Finanzsystem, die Welt verändern oder verändern könnten. Und das wird unser Thema heute sein. Dabei werde ich dich zuerst mit Fragen löchern. Mit ein paar Hintergrundfragen. Was ist denn eigentlich die DeFi? Warum sollte ich was über Bitcoin und Blockchain wissen, um dann Verständnis für Stablecoins aufbauen zu können? Und am Ende dann den viel wichtigeren Schluss noch ziehen zu können, welche Auswirkungen hat das jetzt für unser praktisches Leben? Warum sollte ich selbst, wenn mich Kryptowährungen vielleicht nicht unbedingt interessieren, zumindest wissen, dass da was passiert? Genau, also wie verbindet sich die DeFi und Stablecoins? Warum gehören die vielleicht zusammen? Wie kann das eine eine Brücke zu dem anderen schlagen? Und welche Auswirkungen hat das aufs Finanzsystem? Da sind ja auch einige Risiken dabei, die das Ganze ein Stück weit durcheinander schütteln könnte. So. Gab es irgendwas, was dich bei der Recherche zu dem Artikel, was dir hängen geblieben ist, wo du sagst, okay, das hat mich komplett überrascht?
Ja, also ich wusste ja vor der Recherche auch nur sehr wenig über die ganze Kryptowelt. Klar, hat man mal von Bitcoin gehört oder die Blockchain, tolle neue Technologie, was sie alles kann, auch außerhalb von Finanzen. Aber so richtig interessiert habe ich mich eigentlich auch erst seit letztem Jahr, so im Mai, als diese ganze, als so ein paar Stablecoins abgestürzt sind. Da bin ich zum ersten Mal auf den Begriff gestoßen und fand das schon sehr interessant, wie plötzlich diese Welt ja auch auf meine Welt trifft. Und ja, und dann habe ich eben angefangen, mich ein bisschen näher damit zu beschäftigen. Und wollte eigentlich wissen, was eben genau so Stablecoins sind, was es für Arten gibt, was man damit überhaupt macht, warum sie eigentlich so eine große Bedeutung haben für die Kryptowelt. Und bei der Recherche wurde immer klarer, dass Stablecoins eigentlich so eine Verbindung auch schaffen zwischen unserer traditionellen Finanzwelt, wie wir sie kennen, zu einer dezentralisierten Finanzwelt, wie sie eben im Krypto-Universum herrscht. Und Da musste ich natürlich auch dann erstmal weiter recherchieren, was genau diese dezentrale Finanzwelt eigentlich ist, was man da so machen kann. Ja, und dann natürlich die Verbindung zu unserer traditionellen Finanzwelt, wie diese Verbindung aussieht, was das überhaupt für Auswirkungen haben kann. Natürlich profitieren immer alte Systeme, wenn neue Systeme dazukommen, aber genauso gibt es ja dabei auch immer Risiken und damit beschäftige ich mich in dem Artikel.
Ja, für uns sind ja die praktischen Auswirkungen im Alltag vor allem, dass wir ständig gefragt werden, was hältst du von Kryptowährungen? Oder kommen die tollsten Begriffe auf? Genau, deswegen auch für uns wichtig, mit dem Thema zu beschäftigen. Bevor wir jetzt zu Stablecoins kommen, ist es vielleicht, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn wir erstmal klären, was die DeFi eigentlich ist.
Genau, die DeFi grenzt sich von der traditionellen Finanzwelt ab, indem sie komplett auf Mittler oder Intermediäre verzichtet. Das heißt, unsere traditionelle Finanzwelt basiert ja auf Regeln, Ordnungen, die von staatlicher Seite oder durch Banken durchgesetzt werden oder auch gestützt werden. Also sind bestimmte Strukturen da und man ist dann auch auf Vermittler angewiesen, um jetzt bestimmte Transaktionen durchzuführen, beziehungsweise gibt es dann auch Instanzen, an die man sich wenden kann, wenn jetzt irgendwas los ist. Und darauf verzichtet die dezentrale Finanzwelt, weil sie komplett auf der Blockchain-Technologie basiert und durch diese Technologie werden solche Mittler überflüssig gemacht.
Also schlechte Nachrichten für alle Notare.
Zum Beispiel, aber auch es wird auf Broker zum Beispiel verzichtet, weil die Leute einfach durch diese Technologie direkt miteinander in Austausch treten können. Und das ist, glaube ich, auch mit so der größte Vorteil an dieser Finanzwelt, weil dadurch spart man natürlich auch Kosten, wenn man jetzt den Broker nicht bezahlen muss. Ja. Und ermöglicht wird das eben durch die Blockchain.
Ja, ich stelle mir gerade vor, was hier los ist. Wenn das wirklich so käme oder kommt, dann sind wahrscheinlich ganz viele Berufe plötzlich überflüssig. Das fängt ja beim Banker an, der dafür, oder beim Programmierer, der dafür zuständig ist. Wobei Programmierer, die werden sonst ihr gefundenes Fressen finden, aber alle anderen, die so hinten dran hängen, fallen dann hinten runter. Was ja für das Große und Ganze nicht schlimm ist, wenn da, das bedeutet ja, das ist alles effizienter geworden. Wir haben aber ein großes Thema, es ist ja viel schwieriger, sowas dann zu regulieren. Also das bedeutet ja, ist ja dann dadurch, dass die Mittler wegfallen, gibt es viel weniger Ansätze für Kontrolle, Regeln. Genau. Ist das so, oder?
Ja, im Prinzip ist das so. Weil wenn ich jetzt ja im traditionellen System ein Bankkonto habe, dann weiß ich, mein Geld ist dort mehr oder weniger sicher. Ich kann Geld täglich abheben oder draufpacken. Mein Gehalt wird drauf gebucht, ich kann es abheben. Und wenn der Bank mal irgendwas passieren sollte, dann gibt es ja, kommt der Staat dann, also übernimmt dann die Rolle des Retters und zumindest hat man ja dann eine Garantie, dass bis zu 100.000 Euro wieder erstattet werden vom Staat. Und sowas gibt es halt in der dezentralen Welt überhaupt nicht. Da gibt es eigentlich wenig Regeln. Die Regeln werden eben in kleinen autonomen Gruppen miteinander ja austariert und dann fest programmiert auf der Blockchain und automatisch ausgeführt. Und ja, da ist halt dann fraglich, wenn irgendwann mal was ist, an wen wendet man sich denn dann eigentlich? Also wer kann denn durchsetzen, dass ich meine verschwundenen Bitcoin wieder zurückbekomme oder so? Das ist dann fraglich.
Spannend ist ja, dass dann, obwohl es ein dezentrales Finanzsystem ist, die Menschen sich anscheinend doch nach einem Mittler sehen und dann zu irgendwelchen Kryptobörsen gehen.
Genau, also die Sache mit den Kryptobörsen ist natürlich dann auch so ein Ding, weil die ja eigentlich eher zentralisierte Akteure sind. Und ich gebe ja dann mein Geld auch an diese Akteure ab. Das heißt, wenn die Kryptobörse untergeht,
geht mein Geld auch unter.
Und auch das hat ja reelle Auswirkungen auf unsere normale Welt, wie wir ja zum Beispiel bei FTX gesehen haben. Es gab ja viele Stiftungen zum Beispiel, die auch investiert waren, entweder in FTX oder in diese Tochtergesellschaft Alameda. Und Stiftungen, die zum Beispiel Stipendien für Wissenschaftler rausgeben. Und die konnten ihre Stipendien dann nicht mehr bedienen. Also haben Wissenschaftler kein Gehalt mehr bekommen.
Ja, da finde ich, das ist spannend, das höre ich zum ersten Mal, solche Auswirkungen. Und stelle mir dann gleich wieder die Frage, wer da bei der Stiftung im Anlageausschuss sitzt und dort die Entscheidungen trifft, solche Investitionen freizugeben. Also, ja, das ist der Wahnsinn. Und bevor wir weitergehen und wirklich ja, zum Thema vielleicht auch Machtkonzentration im dezentralen Finanzsystem kommen, zum Thema Vertrauen, Regulierung, das kannst du mir nochmal verdeutlichen, was die Blockchain eigentlich ist?
Genau, die Blockchain ist die grundlegende Technologie, die das Ganze quasi ermöglicht. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein dezentrales Kontenbuch, wird es immer gerne beschrieben. Das heißt, ja, dieses Buch wird immer weiter fortgeführt, Transaktionen werden darauf gespeichert, Geld geht raus, Geld kommt rein, diese ganzen Informationen werden auf dieser Blockchain gespeichert. Und wie der Name schon sagt, werden eben Blöcke aneinander gekettet und mit neuen Transaktionen werden eben neue Blöcke an diese Kette drangehangen. Das heißt, man kann diese Kette auch wieder zurückverfolgen und gucken, wo ist ihr Ursprung. Und Veränderungen auf dieser Blockchain können eben auch nur passieren, wenn mindestens, also mehr als 50% der Netzwerkteilnehmer diese Veränderungen durchsetzen. Und das macht sie natürlich auch relativ sicher, sag ich mal. Und genau, so kann sie auch überwacht werden. Ist offen, öffentlich einsehbar. Also die Quellcodes kann jeder eigentlich anschauen.
Also der Quellcode ist einsehbar, aber nicht jede Buchung ist einsehbar, oder?
Genau.
Oder kann jeder sehen, mit wem ich dort Transaktionen durchführe?
Also die Informationen werden ja verschlüsselt. Von daher kann man natürlich nicht persönliche Daten einsehen. Und es wird auch anders, als wenn ich jetzt zum Beispiel Geld über PayPal schicke, dort werden ja meine Kontodaten übers Internet gejagt und das ist eben auf der Blockchain nicht so.
Ja, also es ist dann einen ganzen Ticken anonymer.
Genau.
Wo also dann auch der, vielleicht der initiale Vorwurf, ob so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, dass es, ja, dann kann man ja auch von der zentralisierten Finanzwelt dann das Ganze ein bisschen diskreditieren auch, was so, Blockchain wird von Waffenhändlern geliebt oder sonst irgendwas, weil man dort einfach, ja, ich sag mal, inkognito unterwegs sein kann, ein Stück weit.
Genau, also Anonymität ist auch ein großes Thema in der Welt, weil ich eben dann nicht weiß, wer mein Gegenpart bei einem Vertrag jetzt ist.
Ja.
Genau, und auf dieser Blockchain basiert dann auch der Bitcoin, der ja 2008 ins Leben gerufen wurde. Ja.
Also der Bitcoin war quasi, um dort einen kleinen Exkurs zu machen, der war quasi die, oder ist untrennbar mit der Geburtsstunde quasi verknüpft.
Genau. Bei der Recherche bin ich auch darauf gestoßen, dass es offensichtlich schon mal in den 80ern und 90ern erste Versuche gab, so eine Art Kryptowährungen oder Institutionen unabhängige Bezahlsysteme zu programmieren. Aber das hat sich alles wohl nicht durchgesetzt. Und erst ja die Bankenkrise hat dann die Idee nochmal befruchtet. Und ja, der Bitcoin wurde dann 2008 ins Leben gerufen von einem Satoshi Nakamoto. Weiß man auch nicht, wer dahinter steckt. Also können auch mehrere Personen sein, die ja dieses White Paper erstellt haben und eben eine direkte Bezahlmethode programmiert haben. Und 2010 wurde, glaube ich, dann auch der erste Gegenstand damit bezahlt, eine Pizza für 10.000 Bitcoin. Okay. Was es heute, glaube ich, umgerechnet, weiß nicht, 200 Millionen Dollar wären. Genau, und ja, also seitdem, ja, ist natürlich auch im ganzen Rahmen der Finanzkrise zu sehen, dass dann das Vertrauen in die traditionellen Finanzinstitutionen gesunken ist, auch nachhaltig. Und dass so ein neues Bezahlsystem und die Idee, mit einem dezentralisierten System zu arbeiten, dann natürlich auf fruchtbaren Boden gestoßen ist und hat halt viele Anhänger auch gesammelt. Und ja, erst im Laufe der Zeit wurde dann eben, ja, sind dann sehr viele Spekulanten in den Markt eingetreten. Ja. Und seitdem ist es eigentlich, ja, kann man mit Bitcoin normale Transaktionen eignen sich dann eben nicht mehr so gut dafür.
Ja, ist eigentlich schade, wenn man drüber nachdenkt, dass, also wenn man einen Artikel liest oder wenn man irgendwas in Überschrift liest in dem Thema, geht es immer darum, ist der Preis gestiegen, ist der Preis gefallen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen, um auszusteigen. Viel, viel seltener liest man dann wirklich, was kann man damit eigentlich konkret tun, was ist der Sinn dahinter? Alleine durch diese Wertschwankungen ist es ja als Währung für die große Masse aktuell eher ungeeignet, weil es halt aktuell, das ist zumindest meine Wahrnehmung, hauptsächlich als Spekulationsobjekt genutzt wird. Also wir werden ja im Gespräch auch nicht gefragt in den Termin, ja, sollte man jetzt beim Bäcker mit Bitcoin bezahlen oder mit irgendeiner anderen Kryptowährung? Welche Kryptowährung eignet sich da vielleicht am besten dazu? Sondern wir werden gefragt, weil der Mandant überlegt, ist jetzt sinnvoll, dort einzusteigen oder die Mandantin, weil der Preis steigen könnte. Und nicht zu sehr, weil es halt vielleicht generell sinnvoll sein könnte für die Gesellschaft, dass sich solche Systeme durchsetzen. So, das ist das, was ich an der ganzen Diskussion immer ein bisschen schade finde.
Ja.
Wenn man den, oder um die dezentrale Finanzwelt vielleicht noch eine Grundlage, mit der man sich noch beschäftigt haben sollte, bevor wir da weitergehen, ist das Thema Token, glaube ich. Was hat es mit Token auf sich?
Token sind, ja, einfach gesagt, digitale Vermögenswerte, die laufen auch über die Blockchain. Also grundsätzlich sind sowas wie Bitcoin eigentlich auch Token, aber die haben ja ihre eigene Blockchain und sind eigentlich so diese Ur-Kryptowährungen.
Ja.
Deswegen nimmt man eigentlich Token eher für andere Kryptowährungen, die keine eigene Blockchain haben oder andere Vermögenswerte. Es gibt auch zum Beispiel Wertpapier-Token,
okay.
Governance-Token, die Stimmrechte vergeben. Und diese Token geben ja bestimmte Rechte sozusagen, ein Bündel von Rechten wieder und können auch hin und her gehandelt werden. Und sie sind mit digitalen Verträgen verbunden, so Smart Contracts genannt,
ja.
Die dann eben diese Bedingungen, die dann festgehalten werden, auch automatisch ausführen.
Okay, also damit kann ich dann quasi Vermögenswerte handeln, wenn ich so will. Und Kryptowährungen können, also wenn wir jetzt zum Beispiel von Bitcoin, das hat seine eigene Blockchain und es gibt viele verschiedene Blockchains für verschiedene Kryptowährungen auch und die Token setzen aber eher auf einer bestehenden Blockchain auf.
Genau.
Sind nicht eine selbstständige Blockchain.
Genau. Sie laufen eben auf Blockchains mit und genau werden automatisch ausgeführt.
Ja, und diese Token wären dann zum Beispiel auch notwendig oder sinnvoll, um, ich sag mal, nicht mehr mein Wertpapierdepot bei der Comdirect zu verwalten, sondern das Eigentum an einem Wertpapier über so einen Token darzustellen.
Genau. Oder ich glaube, ein Token, den man vielleicht mittlerweile gut kennen würde, wären NFTs.
Ja.
Non-Fungible Tokens. Hatten wir
gestern oder vorgestern die Frage dazu.
Genau.
Was wir davon halten.
Ja, das sind dann natürlich einzigartige Vermögenswerte.
Ja.
Also ich kann die ja dann nicht vervielfältigen, weil die ist ja so eine Art Inhaberrecht, was ich dann kaufe damit.
Okay.
Und dieses Inhaberrecht kann sich zum Beispiel auf ein Kunstwerk beziehen. Also es wird meistens im Zusammenhang mit Kunst von NFTs gesprochen.
Ja.
Und es gibt aber natürlich noch andere Token. Also es kann jetzt, wenn jetzt irgendeine Projektgruppe eine Unternehmung gründet, können die einfach Unternehmenstoken rausgeben und dann natürlich vielfältige Unternehmenstoken. Also können dann halt 1000 rausgeben oder so.
Ja. Ich muss bei NFTs, muss ich mal an diese Affenbilder denken.
Genau, ja.
Das war, glaube ich, so das Bekannteste beim Thema NFT.
Ja.
Wo diese Apes, die dann, ich glaube, zwischenzeitlich, ich will nicht wissen, was die wert waren, wo irgendwelche prominenten Sportler dann diese Bilder von diesen Affen bei ihrem, keine Ahnung, was man da, Instagram-Account oder sonst was gepostet haben. Das war so das Erste, was mir wirklich bei NFTs hängen geblieben ist. Mhm. Genau. Also haben wir jetzt ein Verständnis dafür, was die Blockchain ist, warum eine Kryptowährung vielleicht eine Blockchain braucht, die Blockchain am Ende mit als Grundlage für das dezentrale Finanzsystem überhaupt und die Token, die dann auf den Blockchains oder auf bestehenden Blockchains aufsetzen, um dann auch ja digitale Verträge ausführen zu können. Und jetzt ist für uns interessant, oder das war ja die Grundidee, jetzt diesen Bogen zu spannen Richtung Stablecoins, wo du auch gesagt hast, das war so ein bisschen auch der Aufhänger, wo du gesagt hast, okay, das Thema ist interessant für mich. Da gab es ja einige Stablecoins, die Idee ist ja, dass die einen relativ konstanten Wert haben, deswegen Stablecoin. Und da hat man in jüngster Vergangenheit gesehen, dass dieser Wert auch mal rapide sich in den Keller verabschieden kann. Und unser Ziel wird jetzt sein, rauszufinden, wie Stablecoins die zentrale oder die zentralisiertere Finanzwelt, die klassische Finanzwelt, mit der dezentralen Finanzwelt verbinden können, wozu die nützlich sind. Daher erstmal die Frage, was sind Stablecoins eigentlich? Was gibt es da vielleicht auch für verschiedene Arten, um dann sagen zu können, okay, die Aufgabe können die als Mittler zwischen beiden Systemen haben?
Genau, Stablecoins sind eigentlich nichts anderes als Token, also Vermögenswerte, die auch durch Smart Contracts dann eben ausgeführt werden. Und sie unterscheiden sich aber zu anderen Kryptowährungen dadurch, dass sie durch andere vermeintlich sichere Vermögenswerte besichert sind. Also wie so eine Art Goldstandard mäßig. Ist
wie ein Pfandbrief.
Genau. Sie orientieren sich auch an staatlichen Währungen, meistens an den US-Dollar. Also versuchen den dann eben 1:1 abzubilden. Und das machen sie dann eben dadurch, dass sie, oder diese Bindung behalten sie dann dadurch, dass sie dann besichert sind durch andere Vermögenswerte. Und da kann man dann, also ich habe sie in zentralisierte und dezentralisierte Stablecoins unterschieden. Man kann sie auch einfach nach der Art ihrer Besicherung nochmal unterscheiden. So zu den zentralisierten gehört die Stablecoins, die mit traditionellen Vermögenswerten hinterlegt sind, wie zum Beispiel durch Dollar oder durch Gold. Das heißt, ja, ich gebe dem Unternehmen einen Dollar, bekomme dafür einen Stablecoin und genau, so einfach ist das. Und die hinterlegen diesen Dollar physisch irgendwo auf einer Bank zum Beispiel.
Okay, und warum sollte ich das machen? Also können ja auch einfach meinen Dollar behalten. Ja.
Na, der Vorteil ist dann, dass ich natürlich schon mich im Krypto-Universum bewege, weil ich, um Kryptowährung zu halten, brauche ich so eine Art digitale Brieftasche,
ja.
Wallet genannt.
Ja.
Und wenn ich jetzt jedes Mal versuche, Dollar direkt zum Beispiel in Bitcoin umzutauschen, da vergeht ja immer eine bestimmte Zeit dazwischen, bis ich den Bitcoin dann gekauft habe. Und in der Zeit können die Kryptowährungen natürlich sehr stark schwanken. Das machen sie ja eigentlich täglich, manchmal sekündlich oder so. Und dann kann ich vielleicht den Umtauschkurs nicht abgreifen, den ich ursprünglich geplant hatte. Und wenn ich meinen Dollar vorher aber schon in Stablecoins umgetauscht habe, dann bin ich ja schon in meiner Wallet, dann bin ich schon im Krypto-Universum und dann sind die Wege nicht mehr so lang. Ich kann dann viel zielgenauer diese Schwankungen abpassen.
Okay, und was ich mir noch vorstelle, wir haben ja vor uns das Thema Bezahlen angesprochen, was ja mit ich sag mal, schwankungsintensiven Kryptowährungen relativ schwierig ist. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass Stablecoins sich zum Beispiel besser eignen würden, um zu sagen, ich bezahle damit meine Pizza. Ist das so oder ist das ein Fehlschluss in meinem Gedankenkonstrukt?
Also als Bezahlinstrument ist es mir bisher noch nicht untergetaucht. Also es kann für verschiedene Finanzprodukte genutzt werden, zum Beispiel, okay, um Kredite auszugeben. Also ich kann jemandem meine Stablecoins dann leihen, damit er damit in Bitcoins zum Beispiel handeln kann.
Okay.
Und dann bekomme ich Zinsen darauf.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht als Zahlungsmittel gedacht.
Okay, habe ich verstanden. Und wie unterscheiden sich dann, also das sind, hast du gesagt, zentrale Stablecoins, die sind hinterlegt mit, ja, physischen Wertpapieren, mit Dollar, mit Gold. Und wie ist es bei dezentralen Stablecoins?
Die sind dann zum Beispiel mit anderen Kryptowährungen hinterlegt oder werden durch Algorithmen reguliert.
Okay, also mit dezentral meinst du dann, die sind dann auch wirklich diesen Grundgedanken noch folgend, wir bewegen uns wirklich in der dezentralen Welt, und die zentralen, die gehen dann eigentlich den Spagat zwischen, will eigentlich in die dezentrale Welt, aber bin noch mit der zentralen Welt verknüpft im klassischen Finanzsystem.
Genau, weil die zentralen funktionieren ja nur, weil ich jetzt physisch meinen einen Dollar dort im Unternehmen hinterlege, die natürlich auf dem Bankkonto dann haben, und das Ganze befindet sich ja in der traditionellen Welt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ja einen Stablecoin mit anderen Kryptowährungen besichere, dann befinde ich mich ja komplett auf der Blockchain.
Ja, ja.
Dann brauche ich ja nirgendwo ein Bankkonto haben, wo ja die Bitcoins liegen ja nicht auf Bankkonten.
Ja. Also der praktische Nutzen von Stablecoin ist wirklich auch, dass er halt zwischen Mittler, zwischen dem klassischen Finanzsystem, wenn man so will, fungieren kann, und zwischen der dezentralen Finanzwelt, weil es mir da einfach leichter fallen wird, wenn ich in diese dezentrale Finanzwelt rein will, zu mir bekannten Konditionen dann einfach dort einzusteigen.
Genau. Oder also wenn ich jetzt vorhabe, mit Bitcoin oder Ethereum oder sowas zu handeln, macht es Sinn, zuerst mal in Stablecoin umzutauschen, um dann eben schon in dem System zu sein. Und dann kann ich mit den ganzen Kryptowährungen handeln, und umgedreht kann ich dann natürlich, wenn ich denke, okay, der Markt macht jetzt hier irgendwie komische Sachen, alles wieder zurück in meine Stablecoins umtauschen, ja, um mein Geld erstmal zu parken.
Ja.
Weil durch diese Bindung oder Besicherung sollen die Stablecoins ja eigentlich stabil sein, und dann kann ich mein Geld stabil parken in irgendeinem sicheren Hafen sozusagen.
Ja.
Nur sind halt nicht alle Stablecoins unbedingt so stabil.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was mir gerade so durch den Kopf ging. Der Stablecoin, der Name an sich, der deutet ja darauf hin, dass sie eigentlich wertstabil sein sollten. Und das hat ja die letzten Monate oder die letzten ein, zwei Jahre gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Hast du ein Beispiel für so einen Absturz und vor allem auch, wie die zustande kommen, dass man sagt, okay, der Stablecoin, der war, ich sag mal jetzt eine Weile stabil, und plötzlich schmiert er 99% nach unten ab. Wie kann es dazu kommen?
Genau, ein Beispiel ist ja zum Beispiel der Tether, der im Mai 2022 abgestürzt ist.
Der Terra oder der Tether?
Tether. Also Tether.
Gut, also der Tether.
Alles Englisch. grundsätzlich funktioniert dieses Konstrukt ja auch auf Vertrauensbasis. Also die Leute vertrauen darauf, dass ihre Stablecoins stabil sind, dass sie dann eben auch damit in Kryptowährungen investieren können und damit dann handeln können. Und beim Tether war das eben so, dass das Unternehmen, was die herausgegeben hat, hat gesagt oder zugesichert, dass für jeden Coin, den wir rausgeben, wird ein Dollar, US-Dollar physisch hinterlegt. Und da gab es dann irgendwann öffentliche Stimmen, die das bezweifelt haben. Daraufhin musste das Unternehmen auch die Quartalszahlen offenlegen, und da kam zum Beispiel heraus, dass sie einen Großteil auch in Wertpapiere hinterlegt haben. Und das war vielen Leuten eben auch nicht geheuer. Die haben dann das Vertrauen darin verloren, dass ihre Stablecoins wirklich stabil sind,
okay,
weil ja Wertpapiere auch im Wert schwanken können. Und je nachdem, wenn ich schnell drauf zugreifen muss, muss ich die zu einem schlechteren Kurs verkaufen zum, ja, Beispiel. Und,
also im Prinzip hat der Anbieter mit dem Geld, was ihm was ihm gegeben wurde, mit der Besicherung gezockt, so kann man so sagen. Ja.
Kann man wahrscheinlich auch so sagen, ja. Und genau, das hat dann die Nutzerinnen und Nutzer verunsichert, sodass sie eben alle möglichst schnell ihre Stablecoins wieder loswerden wollten und umtauschen wollten, weil sie eben Angst vor diesen Schwankungen hatten. Und ja, das ist dann wie so ein Bankenansturm eigentlich. Wenn jetzt alle Leute zur Bank rennen und sämtliches Geld von der Bank abheben wollen, findet die Bank ja auch nicht so toll. Und das hat sich dann eben in den Kursen auch bemerkbar gemacht, dass der dann seine Bindung verloren hat und abgestürzt ist.
Ja, es war ja dann auch tatsächlich nicht unbedingt 100% hinterlegt. Wenn die Wertpapiere vielleicht einen gerade niedrigen Kurs haben, dann muss das alles eigentlich innerhalb dem Moment veräußert werden. Die Transaktionen sollen ja schnell stattfinden. Und dann hat sich da ein Sog nach unten ergeben. Und das ist ja auch der spannende Moment, wo man sagt, okay, diese dezentrale Welt kann jetzt wirklich, wenn man da, also wenn die Stablecoin mächtiger gewesen wäre, größer gewesen wäre und Umfang von, keine Ahnung, Abermilliarden gehabt hätte oder Billionen und die dahinterliegenden Wertpapiere müssen plötzlich abverkauft werden, dann hat es natürlich dann Auswirkungen auf das normale Finanzsystem, weil die Sachen, die da abverkauft wären, dann mit in diesen Strudel nach unten mit reingezogen werden. Und das ist dann der Moment, wo es kritisch wird, oder?
Genau. Also ja. Exakt so, wie du es gesagt hast.
Ja. Also gibt es auch dort Chancen und Risiken.
Genau. Ich glaube, eine große Chance, die man nicht unterschätzen sollte, ist, dass die dezentrale Finanzwelt dadurch, dass sie auf dieser Blockchain-Technologie basiert, sehr viel Transparenz reinbringt. Durch die offenen Quellcodes kann man viele Anwendungen in viele Anwendungen einsehen, kann neue Anwendungen draufsetzen, die Codes passen dann zueinander. In die Transaktionen können alle überprüft werden, ich muss nur Teil des Netzwerks werden. Und ich glaube, dieser Gedanke der Transparenz könnte unserer Finanzwelt ganz gut tun.
Ja.
Gleichzeitig durch die Anonymisierung bin ich natürlich auch geschützt. Beziehungsweise meine Daten sind ja auch geschützt.
Die spannende Frage ist, ob die Gesellschaft das möchte. Das wirklich, also ja, es wird immer hochgehalten von vielen, dieses Dezentrale, dieses Unregulierte, aber tatsächlich ist es ja gewollt, auch im klassischen Finanzsystem, dass Kontrolle stattfindet. Also Kontrolle von, wo kommt das Geld eigentlich her? Also es würde ja zum Beispiel schwierig beim Thema Besteuerung. Es fällt natürlich viel, viel leichter, wenn diese Kontrolle wegfällt, Geld am Finanzamt vorbeizubringen. Ich weiß, die meisten zahlen sehr, sehr ungerne Steuern. Ich bin selber wir hatten gerade das Fall mit der Lohnsteuer, also Wahnsinn, was da so alles, womit man sich alles rumschlagen darf und wie viel Geld dann eigentlich weggeht und wie wenig dann bei einem hängen bleibt teilweise. Aber die Steuern sind ja zu was gut und die Gesellschaft als Ganzes hat entschieden, dass es Steuern geben sollen und dass davon idealerweise Straßen, Schulen und sonst irgendwas finanziert werden. Und wenn es natürlich leichter wird für Marktteilnehmer, sich dieser Besteuerung zu entziehen, kann das sein, dass es gesellschaftlich nicht gewollt ist. Und da macht halt Regulierung an der Stelle Sinn und das wird halt spannend zu sehen, wie das Ganze in Einklang gebracht wird. Und da merkt man ja jetzt schon Tendenzen, wo auch die EU zum Beispiel sich hinsetzt und sagt, okay, wir entwickeln dort staatliche Lösungen in diesem eigentlich dezentralen Finanzsystem. Wichtig ist natürlich auch, bei Währung spielt immer auch Vertrauen eine Rolle. Wann ist der Punkt wirklich erreicht, dass man diesem System umreguliert mehr vertraut als im klassischen System? Denn kommt man vielleicht irgendwo an den Kipppunkt. Aber bisher habe ich halt wenige kennengelernt, die wirklich sagen, okay, ich halte das hier aus rein praktischen Gründen, um meine Sachen zu bezahlen und sonst irgendwas. Genau, also das wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich die Entwicklung weiter vollzieht. Und du bist ja auch drauf gestoßen, dass es durchaus auch zu Machtkonzentration immer innerhalb des dezentralen Finanzsystems kommen kann, wo dann vielleicht der Einzelne auf der Strecke bleibt, richtig?
Genau. Das hat mich in dem Moment dann auch gar nicht mehr so verwundert, weil überall, wo Menschen aufeinandertreten, wird es irgendwann gewisse Hierarchien wahrscheinlich geben oder eben Machtkonzentration. Und da ist es eben auch so, dass zum Beispiel werden ja diese Governance-Token ausgegeben von Projekten, Unternehmungen, die Stimmrechte wiedergeben. Und ja, je nachdem, manchmal werden die eben an besonders frühe Investoren ausgegeben oder an die, die das programmiert haben oder Leute, die sehr viel Geld da rein investiert haben, haben auch mehr Stimmrechte. Und dadurch bestimmt natürlich auch deine Investitionen deine Anzahl der Stimmrechte. Und wenn ich mit weniger investiert bin, habe ich weniger Stimmrechte. Also konzentriert sich ja irgendwo dann schon wieder die Macht.
Ja. Oder halt, dass Entwickler von diesem ganzen Thema halt mehr Stimmrechte kriegen als jemand, der nicht direkt dran beteiligt war.
Genau.
Also dort kommt es dann auch wieder zur Machtkonzentration, zu zentralen Systemen am Ende des Tages. Wie ist dein Resümee zu dem ganzen Thema? Also würdest du wirklich sagen, also da würde mich jetzt deine Einschätzung interessieren, siehst du, also wir haben festgestellt, okay, Stablecoins sind Mittler zwischen beiden Systemen. Würdest du wirklich sagen, da liegt wirklich großes Potenzial auch drin, um diese Systeme dann wirklich auch so zu verbinden, dass wirklich auch vertrauensbildend das Ganze stattfindet? Also wurde ja, also ich muss sagen, Stablecoins, die letzten Monate und Jahre haben nicht dazu beigetragen, um mein Vertrauen jetzt in Stablecoins ganz speziell zu erhöhen, auch bei Kryptowährungen generell. Ich bin da eher vorsichtiger Natur. Ich habe zum Beispiel keinen einzigen Cent in dieser Welt investiert, aufgrund dieser starken Schwankungen und weil ich halt stark spekulative Tendenzen sehe. Und die Stablecoins waren ja für mich auf den ersten Blick so, ja, da ist was, wo man sagen, okay, man will diese Schwankungen ein Stück weit rausnehmen und den Investoren oder den Menschen halt ermöglichen, dort, ich nenne es jetzt mal, risikoärmer unterwegs zu sein. Ist das Potenzial tatsächlich da oder haben Stablecoins auch gezeigt, dass das Konzept eher nicht funktioniert und man müsste das Ganze beerdigen oder siehst du da Potenziale und wo siehst du generell auch in der dezentralen Finanzwelt vielleicht Chancen, aber auch Risiken?
Also ich denke, dass beide Systeme viel voneinander lernen könnten, beziehungsweise sich auch gegenseitig befruchten könnten. Aber inwieweit das wirklich möglich ist, ist halt auch die Frage, weil das halt, es stehen ja zwei Ideen ja auch immer sich gegenüber. Und du kannst nicht eine unregulierte Welt auf eine regulierte stürzen lassen. Das funktioniert ja nicht. Also irgendwo wird es Konflikte geben. Und wenn nicht die regulierte Welt sich dafür entscheidet, gewisse Grundregeln aufzustellen, an die man sich halten kann, oder vielleicht doch irgendwo eine Kontrollinstanz zu installieren, die eben, an die man sich wenden kann, wenn irgendwas ja nicht so funktioniert, wie es sollte,
ja,
dann wird es nicht funktionieren. Also dann werden die beiden Welten nicht zusammenwachsen können. Alles, was man aus dieser dezentralen Welt übernimmt, könnte einfach nur reines Risiko werden. Wenn jetzt Banken anfangen, in ihre Depots plötzlich Kryptowährungen reinzunehmen, ohne dass es irgendwo Strukturen dafür gibt oder irgendwelche Regeln in dieser dezentralen Welt, wird das überhaupt nichts bringen. Das wird dann einfach nur dafür sorgen, dass die Depots schwanken hin und her. Und es muss sich erstmal in dieser dezentralen Welt, glaube ich, einiges ändern, damit man auch mehr Vertrauen in diese Welt hat. Weil momentan ist es nun mal, besteht die Welt sehr viel aus Spekulanten, die eben dafür sorgen, dass diese Kurse auch so hin und her schwanken. Und es sind immer noch viele Leute auch drin, die wirklich daran glauben, dass man mit Krypto irgendwann bezahlen kann, dass es eine echte Währung werden kann. Und vielleicht wird sich das irgendwann von selber regulieren, dass dann die Spekulanten merken, okay, wir können jetzt nicht mehr so riesen Gewinne hier machen, wir verlassen den Markt und übrig bleibt dann eben eine relativ stabile Währung. Aber wann das passiert, kann keiner sagen. Ob es passiert, kann keiner sagen. Und ob man dafür nicht externe Hilfe benötigt,
ja,
wäre natürlich auch zu überlegen. Von daher sind gute Ideen dabei, aber die Risiken sind momentan einfach sehr, sehr groß, dass das nicht funktionieren könnte. Und auch mit den Stablecoins ist natürlich an sich für den einzelnen Nutzer eine super Verbindung, weil ich, wie gesagt, mit meiner Wallet dann eben schon in diesem Universum bin und dann ja diese Schwankungen eben ja nicht mehr ganz so groß sind, beziehungsweise ich besser planen kann. Aber wir haben ja auch gesehen, dass Stablecoins eben nicht so stabil sind, wie sie es versprechen. Und der Tether ist nicht der einzige Stablecoin, der damals abgeschmiert ist. Es gibt auch noch andere Stablecoins, die auch anders funktionieren wie algorithmische Stablecoins, wie der Terra Luna. Der ist ja, hat sich bis heute ja nicht erholt. Ich weiß ja nicht, ob er irgendwann mal komplett verschwinden wird, ist wahrscheinlich. Also auch dezentrale Stablecoins funktionieren nicht.
Die Geschichte wiederholt sich. Ich muss da, also wir hatten ja schon mal in den 70er Jahren, wo der Goldstandard und der Dollar aufgehoben wurden. Auch da hat die Hinterlegung des Dollars mit Gold ja irgendwann nicht mehr funktioniert. Da hätte man vielleicht ein bisschen was vorweg ahnen können. Also ja, man hat in der Geschichte schon mal gesehen, dass es dort irgendwann vor dem Baum gefahren wurde und das ist ja in dem Moment gar nicht so viel anders gewesen.
Ja, genau. Und unser Vertrauen in das traditionelle Finanzsystem funktioniert, weil es eben Regeln gibt und diese Regeln durchgesetzt werden. Ja. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum so ein zentralisierter Stablecoin wie Tether sich wieder erholen konnte und ein algorithmischer eben nicht, weil immer noch staatliche Strukturen dahinter standen. Die mussten, die Tether Limited, das Unternehmen, was die rausgegeben hat, musste Quartalszahlen offenlegen,
ja,
weil das eben durchgesetzt wurde, ja, weil das für ein Unternehmen in der traditionellen Finanzwelt.
Also es gab gewisse Regeln, die dann dazu geführt haben,
genau,
um das Vertrauen vielleicht auch wieder ein Stück weit zurückzugewinnen.
Genau, und diese Regeln gibt es eben in der dezentralen Welt nicht. Das sind dann Selbstverpflichtungen, das müssen in Konsensverfahren, muss das ausgehandelt werden. Es wird dann in den Codes festgeschrieben und automatisch ausgeführt, aber du brauchst ja erstmal diesen Konsens, dass man eben,
ja,
gewisse Strukturen ja vielleicht erschafft, um dann Transparenz auch weiterzuerhalten.
Spannend wird für mich dann, also in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, keine Ahnung, wie schnell das geht, ob sich eine von beiden Welten durchsetzt, ob die beiden verschmelzen. Das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Dir auf jeden Fall vielen Dank für den Einblick.
Gerne.
Das war, wie gesagt, unser Start in die Welt der dezentralen Finanzwelt, der Kryptowelt, der Blockchain. Wir bedanken uns dafür, dass ihr mit dabei wart, und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin.
Ciao.